BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Und ich habe heute die Ehre, mit einem der renommiertesten Journalisten, die ich kenne und den Sie wahrscheinlich auch kennen, mit Ulrich Chaussy, langjähriger Kollege, hat hier im Bayerischen Rundfunk sehr, sehr viele, sehr, sehr spannende Sendungen gemacht über Jahrzehnte hinweg. Und über Jahrzehnte hinweg hat er zu wichtigen Themen recherchiert, zum Beispiel über das Oktoberfest-Attentat, über die Weiße Rose, über den Obersalzberg und wie das überhaupt gekommen ist, dass ein ganzer Ort verschwunden ist für die Nationalsozialisten. Und jetzt vor kurzem hat er ein Buch herausgegeben über einen Mann, den er gar nicht gesucht und doch gefunden hat und auch Jahrzehnte über Arthur Eichengrün recherchiert hat. Der Mann, der alles erfinden konnte, nur nicht sich selbst. Wer Arthur Eichengrün war, auch darüber reden wir in diesen 2 Stunden. Habe die Ehre. Denn Arthur Eichengrün war das, was man heutzutage noch einen Erfinder nennt und ein bedeutender Chemiker. Er hat unter anderem das Aspirin erfunden, den unbrennbaren Kinofilm, biegsame Schallplatten. Und vielleicht könnten wir gar nicht so senden, wenn es nicht so einen Erfindergeist gäbe wie den von Arthur Eichengrün. Und Journalisten, die solche Geschichten herausfinden wie Ulrich Chaussy. Das alles sind unsere Themen und vieles andere mehr. 2 Stunden werden knapp über all das zu sprechen, zu ratschen. Und ich freue mich sehr. Habe die Ehre, Ulrich Chaussy. Schön, dass du bei mir zu Gast bist. Was ist es für ein Gefühl, auf der anderen Seite zu sitzen?
Ungewohnt. Ist wirklich ungewohnt. Denn ich war immer in der Position des Fragestellers.
Du hast auch gerade eben zu mir gesagt, ist das Mikrofon überhaupt auf der richtigen Höhe? Da habe ich gemerkt, es bitzelt dich immer noch selbst zu senden.
Naja, mit dem Instrument sollte man sich in unserem Beruf schon gut vertraut machen.
Und diesen Beruf übst du schon lange aus. Als wir gemeinsam ins Archiv heute Morgen geschaut haben, hat das überhaupt kein Ende genommen, wenn man bei uns im Schallarchiv, hat es bei uns immer geheißen, jetzt ist es digital, wenn man da Ulrich Chaussy eingibt, dann nimmt es gar kein Ende. Da kommen meterweise Sendungen raus. Du hast in den 70er Jahren hier schon begonnen und in den 70er Jahren hat auch das begonnen, wie ich dich angekündigt habe, investigativer Journalist zu werden. Und das ist, glaube ich, eine der interessantesten Varianten am Journalismus. Und da bist du dir auch jetzt im Ruhestand treu geblieben, immer nachzubohren, immer nachzuforschen. Wenn man dich anruft, findet man dich in irgendeinem Archiv.
Ja, gestern warst du in der Tat, ja. Ja.
Wie hat deine Karriere als investigativer Journalist angefangen, gleich hier im Bayerischen Rundfunk?
Hat nicht gleich investigativ angefangen. Ich bin so einer von diesen Typen, die vom Studiogast zum Journalisten geworden ist.
Also hast du schon auf der Seite angefangen, wie eben erst.
Das ist richtig, aber nur die allererste Zeit. Und ich bin dann durch den ehemaligen Leiter des Jugendfunkes, Christoph Lindenmeier, gebeten worden, oder ich habe meine Reportage gemacht über den ganz neuen Zündfunk und die gefiel ihm und dann hat er bei mir angerufen und so kam ich eigentlich ohne Hospitanz, ohne Volontariat neben meinem Germanistikstudium zum Zündfunk. Ja, so war's.
Aber als welche Art von Experte wurdest du denn damals befragt, als du schon als Studiogast angefangen hat?
Schülersprecher, Schülerzeitungsredakteur, das Übliche sozusagen. Ich habe das dann selber in meinem Notizbuch später dann auch gehabt. Wo ist jemand, der unter der Nase gut zu Fuß ist und was zu den Themen sagen kann, die Zielgruppe, das ist so ein Wort aus der ersten Zeit, die Zielgruppe wirklich kennen und vielleicht sogar zu ihr dazugehören. Das war ja das Konzept des frühen Jugendfunks, dass man dort auch mit wirklich jungen Journalisten und Journalistinnen gearbeitet hat, um überhaupt nicht so von oben herab, sondern auf Augenhöhe mit den Menschen zu kommunizieren, die ja auch damals ziemlich rege und, sagen wir mal, politisiert waren. Ja, so wie die ganzen Menschen meiner Generation, die so durch die 68er-Bewegung schon ein wenig aufgeweckt worden sind als Schüler. Und das war, deswegen kriegten wir dann immer Ärger mit der Schülerzeitung, dass irgendwas nicht in Ordnung war. Und in den Jugendzentren lief das heiße Leben. Und das war eben so das, was man sozusagen dann auch zentriert hat, als Thema entdeckt hat. Wo spielt sich eigentlich das Leben der jungen Leute ab? Und die damaligen Jugendfunkmacher haben sich gesagt, ja, dann holen wir uns die Leute, die da mitten im Getriebe sind. Und so einer war ich.
Aber du warst ja damals schon journalistisch interessiert als Schüler, wenn du schon bei der Schülerzeitung mitgemacht hast und eben Themen rausgepickt hast, die vielleicht unangenehm waren.
Ja, also die Themen waren aber ziemlich allgemein. Also der Vietnamkrieg hat uns beschäftigt, die Notstandsgesetze.
In welchem Jahr sind wir jetzt gerade?
Naja, da sind
Ende
wir jetzt.
Ende der 70er.
Wir sind jetzt wirklich 1967 und 1968 folgende. Und da war ich
da
damals
16,
Gymnasiast.
Ja. Mhm.
Und der Herr Stolze hatte damit auch immer einen Studiogast, der ganz aus der Nähe kommen konnte. Denn ich war auf dem Wittelsbacher Gymnasium, hier ein paar hundert Meter entfernt an der Marsstraße. Und da konnte man dann eben so einen Schülersprecher oder sowas dann ab und zu mal ganz gut gebrauchen. Und ja, aber als ich dann sozusagen in dieses Haus kam durch Christoph Lindenmeier, war es eigentlich das erste Thema, das mich wirklich das berührt hat und wo ich mir überlegte, ja, wie kann das eigentlich zugehen, dass es damals die ersten Neonazis gab, die auf so eine Art von Pfadfindertrip eigentlich gewesen sind, die sich beim Bund Heimattreuer Jugend, bei der Wikingjugend trafen, in solchen Pfingstlagern. Und da war schon relativ bald klar, dass die mit unserer Demokratie nichts am Hut hatten. Vorbildfunktionen hatte in diesen Lagern, da wurden alte Nazis vorgeführt. Das war noch eine Zeit, in der es noch die Altnazis gab, die sozusagen den Jungen in den Pfingstlagern als Vorbild vorgeführt wurden. Friedwart Rudel Hans-Ulrich Rudel, der Stuka-Pilot, der unendlich viele Abschüsse vorweisen konnte. Oder Otto Ernst Rehmer, der Mann, der die Stauffenberg-Gruppe niedergeschlagen hat und dazu führte, dass also der Aufstand vom 20. Juli dann auch am Ende niedergeschlagen worden ist. Das war unglaublich spannend zu sehen und besorgniserregend, dass junge Leute in meinem Alter, etwas jünger, dass die schon wieder anfingen, so etwas als Vorbild zu betrachten. So bin ich auf dieses Thema Neonazismus gestoßen.
Aber du hast, entschuldige, wenn ich unterbreche, schon mit 16 so ein kritisches politisches Verständnis gehabt. Wenn ich jetzt mit, meinetwegen mir oder mit der jetzigen Generation vergleiche, mit 16 schon zu sagen, Moment, da läuft ja was ganz Seltsames ab. Hast du ja schon sehr früh ein politisches Bewusstsein entwickelt gehabt.
Naja, das dankt meine Generation sozusagen diesen 68ern, die bei uns übrigens auch vor dieses Wittelsbacher Gymnasium gezogen sind und gesagt haben, kommt's mit auf die Demo. Und natürlich war das ein Thema zu Hause auch.
Das wollte ich gerade fragen, wie ein dann Elternhaus prägt.
Ich hatte ein Elternhaus, in dem es erst im Sommer 1967 das erste Fernsehgerät gab. Und eine der allerersten, schwarz-weiß, eine der allerersten Fernsehsendungen, die ich relativ spät abends mit meinem Vater zusammen gesehen habe, war das Porträt Rudi Dutschke. Also das Interview, das Günter Gauss mit dem damaligen Bürgerschreck schlechthin, Rudi Dutschke, geführt hat, dem ja sozusagen informellen Anführer, denn eine wirkliche Führungsstruktur hat es ja nicht gegeben, der 68er, ihrer Galionsfigur, ihrem Sprecher. Und das war ein wirklich sehr bewegender Fernsehabend deswegen. Natürlich war mein Vater ein eher erstmal konservativ geprägter Mensch, der sein Leben lang bei einem Arbeitgeber wie Siemens gearbeitet hat. Der hatte irgendwie auch kein rechtes Verständnis dafür, dass da jetzt Studenten auftraten, die vieles verändern, gar umstürzen wollten. Und trotzdem, er war gesprächsbereit. Und dieser gemeinsame Abend führte dazu, dass wir ewig lang in die Nacht hinein diskutiert haben, weil auch auf meinen Vater dieser Auftritt des jungen Rudi Dutschke, der war damals gerade so 27 Jahre alt, doch erheblichen Eindruck machte. Wir haben uns zwar also doch gestritten wie die Kesselflicker, weil ich auch solche Schlagworte drauf hatte wie Massenmord am Fließband und so und kapitalistische Unterdrückung, was ich sozusagen konkret ja auch nicht so recht belegen konnte. Denn wenn jemand irgendwie eine Erfahrung hatte mit dem Arbeitsleben und dem Leben in einem Betrieb, dann war es natürlich
der Vater. Aber jung ist man immer Revoluzzer. Das kennen alle Eltern, das kennen alle, die jetzt aber in unserem Alter sind und sagen, immer dagegen sein. Aber du warst dann schon sensibilisiert. Das ist dann auch das Thema Rudi Dutschke. Ist ja dann auch ein Lebensthema von dir geworden. Der Journalist Ulrich Chaussy bei mir zu Gast. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie es angefangen hat mit 16 im Jahr 67, als euer Fernseher ins Haus kam, mit dem Vater zu diskutieren über Rudi Dutschke. Das war so auch eines der ersten politischen Erlebnisse mit dem Vater über Politik, über die 68er, über die 67er in dem Fall, Zeit zu diskutieren und über Rudi Dutschke. Und Rudi Dutschke ist als Persönlichkeit, als politische Figur auch eines deiner vielen Lebensthemen geworden.
Es war ja so, dass im Herbst 67 war dieses Gespräch von Günter Gauss, das damals auch großes Aufsehen erregt hat. Und im Februar 68 spitzte sich die Lage in Berlin, in West-Berlin, im damaligen West-Berlin, im ummauerten West-Berlin zu. Und am 11. April 1968 hat ein junger Rechtsradikaler auf Rudi Dutschke geschossen und ihn an den Rand des Todes geschossen. Er hatte also ihn abgepasst. Er kam hier aus München, der Josef Bachmann, und war mit dem Zug nach München, nach Berlin gefahren und hat am Nachmittag des 11. April eben auf Rudi Dutschke angelegt und war wirklich nachvollziehbar verhetzt durch rechtsradikale Propaganda. Stopp Dutschke, sonst gibt es Bürgerkrieg, hat die National- und Soldatenzeitung hier in München getitelt. Und die Bild-Zeitung hat damals Kommentare abgelassen, nachdem also die Polizei die Demonstrationen gewähren ließ. Irgendwie schlafen unsere Staatsanwälte und Richter und sowas. Man darf die ganze Dreckarbeit nicht der Polizei überlassen. Das war die damalige, ja, Gewalt hervorrufende Sprache, die dann eben in diesem Attentat gemündet ist von Josef Bachmann, einem jungen Arbeiter, ja, ein wenig jünger eigentlich nur als Rudi Dutschke selbst. Und dann war Rudi Dutschke erstmal von der Bildfläche verschwunden. Und um die Zeit, als ich beim Zündfunk angefangen habe, ist also der Rudi Dutschke erst wieder aufgetaucht, denn das schwere Attentat mit dem Kopfschuss hat ihn ja in seinem Leben unglaublich zurückgeworfen. Und im Jahre 1979, da war ich gerade so ein, zwei Jahre beim Zündfunk schon, da ist eine wichtige Leitfigur der 68er verstorben, Herbert Marcuse, der Philosoph Herbert Marcuse. Und wir hatten in der Redaktion diskutiert, wie man eigentlich sozusagen die Ideenwelt der 68er und welche Wirkung solche Leitfiguren auf die 68er hatten, diskutiert und kam auf die Idee, ja, vielleicht kann ein Rudi Dutschke, von dem man wusste, der lebt jetzt im Exil in Dänemark, kommt ab und zu nach Deutschland, der kann vielleicht erklären, was Herbert Marcuse bedeutet hat für die Generation der 68er. Und bei der Suche nach ihm, um mit ihm ein Telefoninterview zu führen, kriegte ich raus, der war auf dem Weg nach München, nach Starnberg, wo damals Jürgen Habermas wohnte, der Philosoph Jürgen Habermas, bei dem zu Gast ist Herbert Marcuse verstorben und Rudi Dutschke war eingeladen, um an einer Totenfeier der Familie teilzunehmen. Und dort habe ich ihn erreicht, den Rudi Dutschke, und habe gesagt, ob er bereit wäre, in den Bayerischen Rundfunk zu kommen. Und der rote Rudi hat sich also nicht gescheut. Er schien dann hier im Studio eigenartig, wie zugewandt und aber auch wie ängstlich er war. Also das Trauma dieses Überfalls auf der Straße, dass da jemand auf ihn zukam, der ihn nur aus den Medien kannte, überhaupt nicht persönlich, und dann auf ihn anliegt, fragt noch, sind Sie Rudi Dutschke? Zack.
Und also nicht bei einer politischen Veranstaltung, sondern einfach auf der Straße, wo er mit seinem Radl gestanden ist.
Ja, er wartete gerade vor der Apotheke, um Medizin für seinen kleinen Sohn Hosea C. Zu holen, der damals irgendwie eine Grippe hatte. Der war im Januar 68 gerade geboren. Er war ein ganz kleines Baby. Naja, jedenfalls, der Rudi Dutschke von 1979 im Sommer, der war einerseits... Also hatte diese Ausstrahlung, war wieder aktiv, aber er war vor allem dabei zu lernen, was eigentlich los ist. Ich wollte dieses Interview mit ihm vorbereiten in der Redaktion, hier in diesem Haus, wo wir jetzt sitzen, zwei Etagen weiter drunten. Und ich kam gar nicht dazu, irgendwelche Fragen zu entwickeln, weil er mich dauernd ausgefragt hat.
Interessant.
Wie ist denn das in dem Rundfunk und als Journalist? Und man merkte also, dass der so als festgelegter Chefideologe immer bezeichnet worden ist, dass er sehr wohl wusste, dass er sich jetzt neu orientieren muss. Er hat ja damals so einen Annäherungsprozess gehabt, die 68er, also auch er, lehnten den Parlamentarismus vollständig ab. Aber 1979 hat er der ersten grünen Gruppierung der Grünen Liste Umweltschutz in Bremen im Wahlkampf geholfen. Und das waren die ersten, die in einem Landtag die 5%-Hürde übersprungen haben. Das war dann ein bisschen später, nachdem ich ihn kennengelernt habe. Und damals war er eben gerade dabei, die neuen...
In einem Umwandlungsprozess.
Die neuen Verhältnisse kennenzulernen und sich eben als Lernender, als Fragender anzueignen.
Und kam dann zum jungen Journalisten Ulrich Schussin, hat dem Fragen gestellt. Das finde ich ja wirklich
historisches
Ereignis eigentlich.
Dann hat er gesagt, es hat ihn einfach unglaublich verunsichert, dass da ein junger Arbeiter auf ihn, die sich sozusagen der Arbeiterschaft zuwenden wollten, geschossen hat. Und er möchte das mal verstehen. Und 10 Jahre nach dem Anschlag 1978 hat kein deutsches Medium sich dafür interessiert und so. Und ihr Journalisten seid doch immer so datumsfixiert und so. Ihr habt doch alle nichts gemacht. Ich konnte nur beim Club 2 in Österreich diskutieren. Naja, da fühlte ich mich herausgefordert und habe gesagt, ja, dann machen wir eben etwas später, im kommenden Jahr, wenn sich dieser Anschlag auf ihn jähren wird, versuchen wir das zu erkunden. Mhm. Und an Weihnachten 79 ist Rudi Dutschke völlig unerwartet an den Spätfolgen des Attentats doch noch gestorben. Er hatte als Folge des Kopfschusses eine Art von Epilepsie entwickelt, die zwar immer seltener auftrat mit den Jahren, aber manchmal eben doch. Und so ist er am Weihnachtstag 1979 in Aarhus, Dänemark, wo die Familie dort lebte mittlerweile, ist er in der eigenen Badewanne ertrunken.
Aufgrund dieses Anfalls?
Ja, die Epileptiker verlieren die Kontrolle über ihr Muskelsystem. Er rutschte unter das Wasser und ist elend ertrunken in der eigenen Badewanne. Und ich habe die Geschichte zum Anlass genommen. Wir hatten bis dahin so ein bisschen telefonischen Kontakt und mit wem muss man denn da reden? Und das, die Vorbereitungen für diese Sendungen waren angelaufen. Und dann habe ich mich alleine auf die Suche gemacht. Nach seinen Freunden, nach seinen Gegnern, nach seinen Feinden. Und habe im April 1980, wenn ich es recht sehe, habe ich eine Sendung gemacht, drei Kugeln auf Rudi Dutschke. Und da habe ich erst begriffen, was zum Beispiel dieses Attentatsgeschehen bedeutete. Denn ich suchte den Sprachtherapeuten und Freund von Rudi Dutschke auf, der seinen Beruf nur um seinem Freund wieder die Sprache zu ermöglichen, sein Medium zu ermöglichen, seinen Beruf an den Nagel gehängt hat und sich nur darum gekümmert hat, dass Rudi Dutschke wieder das Sprechen lernt.
Also ihm buchstäblich wieder eine Stimme zu geben, damit er wieder etwas zu sagen hat, damit er das, was er sagen möchte, auch zu sagen hat. Und es ist ein schwieriger Prozess, jemanden, der so eine schwere Kopfverletzung hat, wieder dieses zu ermöglichen. Also du hast dann sozusagen auch einen Nachruf auf Rudi Dutschke gemacht, wobei du mit ihm ja eigentlich ein Porträt machen wolltest, 10 Jahre nach dem Attentat.
Natürlich, denn das Interesse an der Person hat sich dann erst so richtig entfaltet. Mhm. Denn ich meine, mit ein paar politischen Schlagworten ist es nicht getan und eine Persönlichkeit zu erfassen schon überhaupt nicht. Aber mich hat das unglaublich berührt, wie dieser Dr. Thomas Ehleiter, das ist der Freund von Rudi Dutschke gewesen, sich gekümmert hat, Rudi Dutschke wieder das Sprechen beizubringen. Das ist auch ein Interview gewesen innerhalb dieser Sendung Drei Kugeln auf Rudi Dutschke.
Und vorhin haben wir beide gemeinsam in diese Sendung reingehört, die bei uns archiviert ist. Und da haben wir jetzt auch gemeinsam diesen O-Ton rausgesucht. Den hören wir uns jetzt an.
Rudi wusste nach dem Attentat nicht genau, ob er je wieder wird sprechen können. Das heißt, so sprechen können, wie er vor dem Attentat gesprochen hat. Er war überwiegend verzweifelt und einer seiner ersten Sätze war: Es ist jetzt alles vorbei. Wir haben angefangen zu lernen, so ähnlich wie ein Kind anfängt zu lernen. Er fing an mit einem Lehrbuch, das für Erstklässler geschrieben ist und das auf der ersten Seite irgendeinen Gegenstand abgebildet hat, zum Beispiel ein Apfel, und daneben steht Apfel. Und Rudi musste dieses Wort Apfel in Gegenwart des gezeichneten Gegenstandes lernen. So lange, bis er den Apfel, wenn er ihn sah, mit dem Wort Apfel bezeichnen konnte. Das heißt, er musste wieder die Buchstaben lernen, die einfachen Wörter, die komplizierten Wörter, die Sätze und ganze Textseiten. Vor allem jene Wörter fehlten bei ihm, die man in der Kindheit lernt. Das sind die Hauptwörter, also die Substantive. Zum Beispiel der Tisch, die Bank, der Mensch, der Kopf, der Fuß, das Buch. Also alle Objekte, die wir in der frühen Kindheit kennenlernen und deren Benennung wir schon als Kinder lernen, die waren sozusagen alle gelöscht. Wie wir wissen, lernen die Menschen das am allerschnellsten, was sie interessiert. Rudi lernte jene Vokabeln und Wörter am schnellsten, die dazu dienten, den Menschen wieder mitzuteilen, was er und was die Menschen selbst unter einem vernünftigen menschlichen Leben verstehen sollten. Er lernte zum Beispiel sehr rasch das Wort Aufklärung, Liebe, Freundschaft, Zärtlichkeit, Kritik, Revolution, Befreiung, Aufhebung der Unterdrückung und ähnliche Vokabeln.
Ja, so begann meine Erforschung der Persönlichkeit von Rudi Dutschke. Ich habe mich auf die Spuren begeben und habe alle Menschen aufgesucht, die ihn gut kannten, was eine ganz merkwürdige Wiederholung ungefähr 15, 16 Jahre später bekommen hat. Rudi Lütkes Frau war mit dem dritten Kind schwanger, als er starb. Mhm. Marek. Und eines Tages war auf meinem Anrufbeantworter eine Stimme, die sehr, sehr stark wie Rudi Dutschke klang. Ja, hier ist Marek Dutschke. Sie haben doch ein Buch geschrieben über meinen Vater. Und kann ich mal so in Ihre Materialien reingucken? Und ich habe dann mit Marek eine Reise unternommen und habe sozusagen ihm mittlerweile vermitteln können, eine ganze Menge von Dingen und Erlebnissen.
Von dem Vater, den er nie kennengelernt hat.
Ja, ja. Also sowas ist auch dann der Bestandteil eines Themas, das zum Lebensthema wird.
Ohne dass du es vorher gewusst hast, aus einer kleinen Geschichte für den Zündfunk ist ein Lebensthema geworden, das dich dann in der Generation danach, also durch den Rudi Dutschke Sohn, durch den Marek Dutschke auch noch begleitet hat. Und so hast du auch...
Vom Funk weg ging es eben zum Buch.
Das hier liegt.
Das ist schon die vierte Version von diesem Buch.
Das ist sozusagen ein Standardwerk auch über diese Zeit geworden.
Das darf man sagen. Am Anfang war es ganz schwierig zu recherchieren. Die DDR existierte noch und er kam ja aus der DDR. Seine Familie lebte in Luckenwalde und in Potsdam. Also die Familien seiner Brüder und auch den Vater, den ich noch kennenlernen durfte. Ich wurde von der Familie eingeladen, denn über einen Republikflüchtling, welcher Dutschke war, einen Dissidenten und Systemkritiker, hat die DDR natürlich keine Recherchen zugelassen. Da konnte ich nur als Privatgast der Familie anfangen. Und das sind dann auch so diese Zwiebelschichten. Mhm. 1983 war die erste Ausgabe des Buches Die drei Leben des Rudi Dutschke. Dann nach der Wende 1993 konnte ich in die Archive der DDR, dann konnte ich auch die Stasi-Akte auswerten. Da haben sich wieder ganz neue Geschichten ergeben. Und jetzt zuletzt war ja eigentlich 2018, als ich wieder eine neue Quellenschicht erschließen konnte. Am Anfang waren es nur die Zeitzeugen. Mhm. Ja. Und,
dann ist es Historie geworden.
Ja. Und dann konnte ich eben zunehmend eben auch die historischen Quellen benutzen, die ein Historiker gehalten ist zu benutzen. Staatliche Archive, die beinhalten, Gerichtsverfahren oder Geheimdienstbeobachtungen und all dieses. Das ist sozusagen dann so der Werkzeugkasten. Da kommen wir jetzt drauf, weil du mich ja als investigativen...
als Vorbild auch für investigativen Journalismus, weil du immer weiter bohrst. Und das muss man machen. Nicht nur schnell, was heutzutage schnell passiert ist, googeln, sondern Quellen suchen.
Sich abseits von Google gibt es spannende, papierne, staubige Archivwelten, die ich nur jeden und jeder empfehlen kann, der diesen Beruf nachgehen möchte.
75 Jahre Bayerischer Rundfunk, vor allem in diesem Jahr, und über 40 Jahre, 45 Jahre, ist Ulrich Chaussy hier schon Journalist. Du hast auch ganz andere Sachen gemacht, auch kurze Sachen. Du hast ein sehr breites Spektrum hier im Bayerischen Rundfunk schon gehabt und vieles gemacht. Aber diese Lebensthemen, über die wir gerade gesprochen haben, die mit Rudi Dutschke angefangen haben, hast du über Jahre und teilweise auch Jahrzehnte verfolgt. Und die sind für dich wirklich prägend geworden, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Ein anderes Lebensthema, ein journalistisches, hat sich auch wieder durch einen kleinen Anlass ergeben.
Ja, das ist die Weiße Rose. Ich hatte in der Schule kaum etwas über die Weiße Rose gehört. Ich muss überhaupt dazu sagen, ich bin schon ein bisschen die Rache für etwas untätige Geschichtslehrer, weil ich zum Beispiel überhaupt keinen kompletten Durchgang durch den Nationalsozialismus am Mittelsbacher Gymnasium erlebt habe. Das kam nicht vor.
Bei uns auch.
Endete vorher. Ja, jedenfalls hatte ich durch den Zündfunk angefangen, mich für die neonazistische Bewegung zu interessieren. Habe ein Porträt zusammen mit meinem Kollegen Harald Will von der hier gegründeten Wehrsportgruppe Junge Front habe ich verfasst. Wir haben diese jungen Leute begleitet, die damals im Interview noch ziemlich offen waren. Also das war ja auch unser Anliegen, genauer reinzugucken in diese Biografien. Was ist der Drehpunkt, an dem die sich abwenden von ja, demokratischer Politik? Warum fasziniert sie die Hitlerei? Und so. Und jedenfalls mit dieser Sendung, Zwei-Stunden-Format war das auch damals, über die jungen Neonazis war ich dann, hatte ich das Interesse einer Geschichtslehrerin in München irgendwie erregt, die mich in den politischen Arbeitskreis für ihre Schule eingeladen hat, für ihre Schülerinnen und Schüler. Und da kam ich ja irgendwie ein bisschen zu spät. Da saß dann so ein schnauzbärtiger Mann in der Runde, von dem ich dachte, das wird wohl der Kunstlehrer sein. Stellte sich heraus, während ich also erzählen sollte über die jungen Neonazis, war das Franz Josef Müller, ein Mitglied der Widerstandsgruppe Die Weiße Rose. Und der erzählte eben, wie sie sich da aus dem der nationalsozialistischen Erziehung heraus, denn das ist ja das Besondere und das die große Leistung eigentlich an der Generation derer, die die Weiße Rose Aktivisten dann wurden, die sind ja sozialisiert worden innerhalb des Nationalsozialismus und waren am Anfang auch begeisterte junge Nationalsozialisten, zum Beispiel auch Hans Scholl, Fähnleinführer von über 100 Hitlerjungen. Und ja, und dieser Franz Josef Müller machte mir bewusst, dass gibt es nicht nur die wenigen großen bekannten Namen derer, die ihr Leben lassen mussten und hingerichtet worden und ermordet worden sind durch den sogenannten Volksgerichtshof. Es gab eben noch einige, die überlebt haben, die auch in der Gruppe mitwirkten, so zum Beispiel Franz Josef Müller. Und der sagte mir dann, ja, da kannst du nach Freiburg fahren, da lebt der Heinz Bollinger und so weiter. Da in Ulm, in Wiesbaden lebt der Hans Hirzel, die Susanne Hirzel in Stuttgart und so weiter. Und so
also
ich damals,
Namen, die nicht so bekannt waren damals.
Nein,
man
überhaupt
hatte Geschwister
nicht.
Scholl gehabt, Christoph Probst und Professor Huber. Das waren sozusagen
ja, Alexander Schmorell noch,
ja, die Prominenten der Weißen Rose.
Und das war eben, da dachte ich, Mensch, das ist doch eine Wahnsinnsgelegenheit, mit den Zeitzeugen. Menschen, mit diesen Zeitzeugen zu sprechen, die selber da mitten im Geschehen waren und die im Falle Franz J. Müller, Susanne Hirzel, Hans Hirzel ja noch wirklich gerade noch so mit dem Leben davon gekommen sind, also Zuchthaus eben. Naja, und so bin ich also durch die Republik gefahren und habe diese Biografien sozusagen eingesammelt und sehr, sehr lange Gespräche geführt. Und daraus ist dann, weil es so eine konsistente Gruppe gab, nämlich die Ulmer. Das waren Hans und Susanne Hirzel und der Franz Josef Müller.
Und die Geschwister Scholl kamen ja aus Ulm. So
ja, ja. Und die sie von daher eben auch kannten. Aber diese drei haben dann auch bei dem fünften Flugblatt einen riesen Koffer von der Sophie Scholl nach Ulm gebracht bekommen und haben dafür gesorgt, diese Flugblätter im südwestdeutschen Raum zu verbreiten.
Mutig.
Sehr, ja, todesmutig. Und das hat eben die Gelegenheit ergeben, in die Gedanken- und Gefühlswelt dieser Weiße Rose-Leute wirklich einzutauchen. Und daraus habe ich da mal ein Originalton-Hörspiel gemacht. Das heißt Schuldig, Schuldig, Schuldig. Das ist ein Zitat aus einem der Flugblätter der Weißen Rose. 6 Flugblätter sind ja geschrieben und verteilt worden. Ein siebtes ist nicht mehr erschienen, das hatte der Christoph Probst entworfen. Ja, und diese ja, diese Erkundung, das war so spannend. Susanne Hirzel war eine enge Freundin von Sophie Scholl und hat in der Schlussphase, als die Gruppe schon wirklich im Januar 1943 dabei war, ja, auch Kontakte zu suchen anderswohin. Willi Graf hat sich darum sehr gekümmert, ist durchs Land gereist und hat versucht, weitere Aktivisten und Gruppen zu aktivieren, anderswo in Deutschland, nicht nur in München. Naja, und diese Begegnung von Susanne Hirzel, die letzte Begegnung, die sie hatte mit Sophie Scholl und Hans Scholl, das hat sie erzählt im Rahmen dieser biografischen Erkundungen. Und das habe ich eben in ein Originaltonhörspiel verarbeitet. Und da kann man vielleicht mal diesen Ausschnitt sich anhören. Susanne Hirzel über ihre Freundin Sophie Scholl und was sie bewegt hat.
Und diese Originaltöne, die du aufgenommen hast, sind mittlerweile historische Dokumente, weil du eigentlich der Einzige bist, der diese Leute noch so lange und so intensiv interviewt hat. Und wir hören jetzt mal diesen Originalton von Susanne Hirzel.
Dann kam also die Sophie, das war Dezember oder Januar. Und ich habe im Pfarrhaus der Markuskirche gewohnt, in der Römerstraße, im Stuttgarter Süden. Und wir sind dann in die Innenstadt, um den Hans Scholl in einem Café zu treffen. Und ich weiß noch, wie sie da die Straße runterging, die Römerstraße, und gesagt habe, wenn jetzt der Hitler käme und ich eine Pistole hätte, würde ich ihn erschießen. Wenn es die Männer nicht machen, muss es eben eine Frau machen. Da sagte ich, du hast eben keine Pistole und er kommt eben nicht. Und wenn du ihn erschossen hättest, dann steht der Himmler da. Ich glaube nicht, dass mit der Ermordung von Hitler viel geändert werden würde. Da sagt sie, wenn keiner was tut, das alles ist nur möglich gewesen, weil keiner etwas getan hat. Und ich muss etwas machen. Sie war entschlossen, etwas zu tun, und ich wollte sie aber warnen. Denn was heißt es, etwas tun? Man ist am Platzen, sie fühlt sich schuldig. Sie fühlt sich schuldig an den ganzen Verhältnissen, also muss ich etwas tun. Aber es muss ja doch einen Sinn haben.
Beeindruckend, es waren so junge Leute damals und so ein unglaubliches Engagement gegen den Nationalsozialismus.
Und das sind wirklich gegenwärtige Gedanken. Das hat alles nur kommen können, weil wir es zugelassen haben. Also das kann sich wirklich jeder von uns hinter die Ohren schreiben, dass man natürlich immer wach sein muss. Und zwar bevor es zu spät ist und bevor man nichts mehr tun kann, wenn man in autoritären Verhältnissen aufwacht, weil man vorher alles ja wurschtig geschehen lässt.
Und so ist das Thema Widerstand und Weiße Rose sozusagen dein zweites von vielen Lebensthemen geworden. Und das begleitet einen ja auch durchs Leben. Das schließt man nicht mit einer Sendung, die war in den 80er Jahren dann.
Ja, es war immer wieder so, dass die Begegnungsmöglichkeiten mit bestimmten Personen, die Zeitgeschichte erlebt und erlitten haben, entscheidend für mich war. Das hat mich irgendwie mitgenommen. Man kann es, wenn man historisch arbeiten will, und man sollte es, meine ich, nicht darauf beschränken, mit den Zeitzeugen zu sprechen. Also in der historischen Zunft, heute nicht mehr so stark wie, aber in der Zeit, als ich angefangen habe, wo man ja noch so in manchen Kreisen die Meinung vertreten hat, die Zeitzeugen sind sozusagen unzuverlässig. Und man merkt, dass natürlich man sich das eigene Leben zurechtlegt. Das ist schon richtig. Und dass man sozusagen das immer abchecken muss mit wirklichen handfesten, beweisfesten Dokumenten. Aber zu meinen, dass nur die Zeitzeugen sozusagen in ihrer Erinnerung die Verhältnisse irgendwie beschönigen, dramatisieren, verzerren. Das ist die eine Geschichte. Die Akten zum Beispiel, auf die die Historiker schwören, haben auch eine bestimmte Perspektive, nämlich zum Beispiel in der NS-Zeit die ganzen Akten über Widerstandsleute und so haben die Verfolgerperspektive. Mhm. Und aus der Verfolgerperspektive oder aus der recht seelenlose Sprache mancher Sachen wie Grundbücher oder sowas, kann man die Geschichte auch nicht verstehen. Das habe ich beim Obersalzberg sehr stark gelernt. Als mich damals, das war ursprünglich der Westdeutsche Rundfunk, hinschickte, ich solle was machen über diese Hitler-Siedlung, die da oberhalb Berchtesgaden in Obersalzberg erbaut worden ist. Und da bin ich dann da hingekommen. Da war ja eigentlich alles völlig verschwunden. Das war ein geschichtlich gesehen ein Unort. Also das war lange, lange, lange vor den heutigen tollen Dokumentation über Salzburg, die ich nur empfehlen kann. Da hat man also nichts gefunden. Die NS-Bauwerke sind nach dem Bombenangriff der Alliierten als Ruinen erstmal stehen geblieben, in den 50er Jahren gesprengt worden, dann hat man aufgeforstet und man wollte nichts mehr mit dieser Geschichte zu tun haben. Und ich habe dann da waren nur so Broschüren, die also zeigten, wie Hitler mit seinem Schäferhund Blondie und mit Eva Braun auf der Terrasse seines Berghofes steht. Und es wurde also so dieser schöne Schein, der damals propagandistisch verbreitet worden ist, wieder reproduziert.
Ja, wieder eine eigene Perspektive, weil du gerade immer von diesen verschiedenen Perspektiven, wo man auf was schauen muss, in deinem Beruf achtest.
Und dann habe ich mir, also nicht nur notgedrungen musste ich mir die Broschüren besorgen, aber ich habe eben auch alte Postkarten gesehen. Plötzlich sehe ich, ja, da war ja ein altes Dorf mit schönen Bauernhöfen und Fremdenpensionen unterm Kirchhall und einem Lungensanatorium für Kinder und so fort. Das war nie auf diesen Plänen, auf denen gezeigt wurde, wo der Berghof, wo die SS-Kaserne, wo das Haus von Reichsleiter Martin Bormann war oder das Haus von Landhaus von Hermann Göring. Ja, wo waren denn diese Häuser abgeblieben? Und dann habe ich rumgefragt und kriegte mit, also dieses ganze Dorf ist so systematisch quasi beseitigt worden, um diesen sogenannten Führersperrbezirk zu errichten. Und dann fragte ich mich eben durch, ja, wo sind die Leute geblieben? Die Leute, die damals vertrieben worden sind, die waren entweder Leute aus der Stadt, die dort ihre Ferien, sommerfrische Häuser hatten, oder es waren eben die Bergbauern und die auch im Bergwerk, im Salzbergwerk gearbeitet haben. Und ansonsten ein bescheidenes, karges Leben in schönster Landschaft geführt haben, die halt eben Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt worden ist als ein sommerfrische Paradies. Und das hat ja diesem Dorf dann das eigene Gepräge gegeben, dass damit auch städtisches Geld kam und Arbeit und Beschäftigung. Naja, und dieses Dorf, das fand ich viel interessanter dann, also die Geschichte hinter der Geschichte, der Errichtung dieses Führersperrbezirkes, war das eigentlich Interessante. Und ich verstand erstmal, ja, der Bau von diesem Führersperrgebiet war die Zerstörung des alten heimatlichen Dorfes. Naja, und so habe ich dann die Leute dort gefunden, die dort gelebt haben.
Und das ist auch ein Lebensthema von dir geworden. Liegt auch ein Buch hier über den Obersalzberg. Und dann kamst du auf das Thema, über das wir in der zweiten Stunde sprechen werden, Ulrich Chaussy, Arthur Eichengrün. Und der hat auch mit Obersalzberg zu tun. Und wenn du ihn nicht entdeckt hättest, wüsste man heute gar nicht mehr, wer das war. Über andere Lebensthemen sprechen wir aber auch noch in der zweiten Stunde. Es gab ja auch einen Grund, warum du das Bundesverdienstkreuz bekommen hast. Und in deiner Bescheidenheit können wir ruhig mal sagen, du bist dadurch auch vorher schon eine Figur des Kinos geworden durch deine Recherche über das Oktoberfest-Attentat. Darüber sprechen wir noch in der zweiten Stunde, über Arthur Eichengrün und wie du überhaupt über die Recherche über Obersalzberg auf Arthur Eichengrün gekommen bist.
BR Heimat, habe die Ehre.
Und grüß Gott, sagt Hermine Kaiser, zur zweiten Stunde von unserem Ratsch von Habe die Ehre heute mit dem Journalisten Ulrich Chaussy, der mit seinen investigativen Reportagen und Features dem Bayerischen Rundfunk geprägt hat und auch das historische Verständnis für viele Themen, die sonst vielleicht untergegangen wären. Über seine Arbeit hier im Hause, über seine historischen Forschungen, über seinen investigativen Journalismus haben wir uns in der ersten Stunde unterhalten, über Rudi Dutschke und die Weiße Rose. In der zweiten Stunde unterhalten wir uns über seine jahrzehntelangen Recherchen zum Oktoberfest-Attentat von 1980 und über Arthur Eichengrün, auf den er gestoßen ist, durch seine Recherchen über den Obersalzberg. Das war das Ende unseres Gesprächs von der ersten Stunde. Und darüber geht's gleich weiter in der zweiten Stunde von Habe die Ehre, bei der Ulrich Chaussy bei mir zu Gast ist. Ulrich Chaussy hat mir gerade bei der letzten Musik erzählt, er sei ja jetzt schon seit einigen Jahren im Ruhestand. In dem Beruf, glaube ich, ist man nie im Ruhestand. Historiker und Journalist mit Leib und Seele bleibst du.
Sicherlich, aber irgendwie muss man schon mal ein bisschen sich ausschleichen und das Leben genießen, finde ich. Ich habe zum Beispiel kein solches Lebensthema mehr, das noch nicht ausformuliert ist. Und das war zuletzt eben Eichengrün, der immer in die Schublade wandern musste. In die Schublade, jahrelang nichts mehr an dem Stoff, dann die Recherche wieder aufnehmen. Denn was sich vor alles geschoben hat, war in der Tat die Recherche zum Oktoberfest-Attentat. Das hat mich ja überhaupt nicht losgelassen und hat irgendwie alle freie Energie, die noch so neben dem Redaktionsjob und dem Reporter- und Moderatorjob bei der Kultur übrig geblieben war, vollkommen in Anspruch genommen.
An das Thema bist du ja auch eher durch Zufall gekommen. Wir haben ja in diesem Jahr viele Sendungen, 75 Jahre Bayerischer Rundfunk. Da waren auch einige Reportagen, wo zum Beispiel vor kurzem war Brigitte Merz da zufällig mit einem Aufnahmegerät da war und die ersten Aufnahmen gemacht hat. Du bist ja nicht als aktueller Reporter damals da gewesen, sondern du warst dann mit der Recherche beschäftigt. Und da hatte ich dieses Thema, dass das ein Einzeltäter gewesen sein soll, nie mehr losgelassen. Bis heute nicht.
Ja, und dazu muss man ganz deutlich sagen, hätte der Rechtsanwalt der Opfer, Werner Dietrich, nicht nach dem unglaublich schnellen Abschluss der Ermittlungen in diesem schwersten Terrorfall in der Geschichte der Bundesrepublik, hätte der nicht damals die Trommel gerührt und die Öffentlichkeit informiert und eingeladen zu einer Versammlung. Ich erinnere mich noch sehr, sehr deutlich im Künstlerhaus, Anfang ungefähr irgendwann im Laufe des Jahres 83, also drei Jahre nach dem Geschehen, im November 82 war heimlich still und leise diese Ermittlung eingestellt worden. Und Werner Dietrich hat also gegen große Widerstände und der musste noch eine D-Mark pro Aktenkopieseite zahlen, damit er in diesem Aktenfundus dem nachgehen kann, ob das Geschehen denn wirklich so gewesen ist, wie es die Ermittler damals beschrieben haben. Und man muss sich das wirklich mal nochmal geben, dass dieser Anschlag, dieser Bombenanschlag mitten im Wahlkampf 9 Tage vor der Bundestagswahlentscheidung damals Helmut Schmidt als amtierender Kanzler mit seiner sozialliberalen Koalition gegen den Kanzlerkandidaten, bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß in dieser erhitzten Phase geht eine Bombe am Eingang des Oktoberfests los. Man weiß relativ schnell, wirklich nur einen halben Tag danach, dass der mutmaßliche Bombenleger eine Sozialisation im rechtsextremen Milieu hat und sagt bereits wenige Wochen später und endgültig im November 1982, das war kein Anschlag, der irgendwas mit Politik zu tun hatte, sondern das war ein unglücklicher, junger, frustrierter Mann ohne Zukunftsperspektive, der so eine Art von erweiterten Selbstmord aus Verzweiflung dahingelegt hat. Dafür habe er sich in Donaueschingen eine Bombe gebaut und ist dann hier nach München gefahren, um sich also nicht im Marktplatz von Donaueschingen, wo er sein angeblich vollkommen unglückliches Leben geführt hat und dem ein Ende setzen wollte, sondern nein, er muss nach München fahren und dort diese Bombe deponieren am Eingang der Theresienwiese. Das war so unglaublich unglaubwürdig und Rechtsanwalt Dietrich hat ja dann schon erste Hinweise in den Akten gefunden, dass der gar nicht alleine war am Abend der Tat. Und das hat mich angezündet. Ich habe halt eben... Oh.
Das muss man natürlich... Ein Journalist muss immer erreichbar sein. Ulrich Chaussy, stets erreichbar, stets in Recherche.
jedenfalls war es so, dass ich zweierlei hat mich interessiert. Ich wollte die Theorie der Ermittler überprüfen. Deswegen bin ich nach Donaueschingen gefahren und habe mir sehr genau das Umfeld, die Familie, die Biografie des mutmaßlichen Alleintäters angeguckt.
Also immer die Geschichten hinter der aktuellen Geschichte, was immer deine Lebensthemen waren.
Und das andere war, dass ich diesen Hinweisen angefangen habe nachzugehen und versucht habe herauszufinden, ob man aus jenen Aussagen, die darauf hindeuteten, dass Gundolf Köhler, so hieß ja der mutmaßliche Alleintäter, dass der am Abend und an diesem 26. September ab dem Nachmittag in München nicht alleine gewesen ist, immer wieder in Begleitung gesehen worden ist, bis kurz vor dem Anschlag. Ich wollte also rausfinden, hätte man mehr machen können aus diesen Mitteilungen, die die Ermittler ja bekommen haben, und habe mich auf die Spur gesetzt. Es war ja von Anfang an wichtig, dem nachzugehen, da man unter anderem wusste, dass der Gundolf Köhler bei der rechtsextremen Wikingjugend war und dass er mit der Wehrsportgruppe Hoffmann geübt hat, der größten neonazistischen Wehrsportgruppe überhaupt.
Und warum ist das damals buchstäblich ad acta gelegt worden? Das war einfach nur ein frustrierter junger Mann, der diese katastrophale Bombe gezündet hat.
Naja, ein großes Problem war, dass diese Wehrsportgruppe, auf die ja von Anfang an eigentlich gleich ein Schlaglicht geworfen war, weil man wusste, der Gundolf Köhler hatte Kontakt dazu, dass die seit 1974 in Bayern immer wieder geduldet und in Ruhe gelassen wurde. Obwohl es Warnungen gab, also die Landtagsopposition, die SPD, auch die FDP, als sie damals im Landtag war, haben immer wieder Anfragen gestellt im Bayerischen Landtag. Kann das in Ordnung sein, dass man Bürgerkriegstaktiken mit Waffen in den fränkischen Wäldern da übt und noch dazu ist dieser Leiter dieser Wehrsportgruppe auch in Kontakt mit Altnazis. Man musste eigentlich als denkender Mensch schon daran denken, dass es das nicht so lange her in Deutschland gegeben hatte. Eine rechtsextreme Partei, die NSDAP, die bewaffnete Formationen an ihrer Seite hatte, SA und SS. Und die Gewalt als zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele immer auch sozusagen in der Hinterhand hatten oder auch benutzt haben. Das sollte sich ja hier wirklich nicht wiederholen. Also es war klar, diese Gruppe ist gefährlich, aber der damalige Ministerpräsident und dann Kanzlerkandidat der Union hat ja im Grunde genommen auch zu dieser Verharmlosung beigetragen. Denn zwar ist die Wehrsportgruppe Hoffmann ungefähr 9 Monate vor dem Anschlag verboten worden, aber nicht von den bayerischen Behörden, sondern als die erste Gelegenheit sich bot auf Bundesebene, weil sie nämlich Dependancen in anderen Bundesländern hatte, hat der damalige Bundesinnenminister Gerhard Baum dann am 31. Januar, glaube ich, 1980 die Verbotsverfügung erlassen und die Gruppe aufgelöst, die dann in den Libanon ausgewichen ist, der Hoffmann mit seinen engsten Getreuen. Naja, und diese Gruppierung ist also von Anfang an, wenige Stunden nach der Tat, im Verdacht. Und Strauß, der damals gesagt hatte, lass doch diese Leute da im Wald üben und sowas, sind Pfadfinderspiele, man macht sie ja erst recht, man macht sie ja erst wichtig.
Bedeutung, ja.
Man verleiht ihnen mehr Bedeutung, wenn man so auf sie achtet, musste 9 Tage vor der Bundestagswahl erkennen, dass der Mann, den er als Skandal- und Unsicherheitsminister noch in der Tatnacht beschuldigt hat, Gerhard Baum, ja, der war der Einzige, der was gegen die unternommen hatte. Und es ist damals sehr, sehr deutlich geworden, dass die bayerischen Behörden alles wollten, bloß nicht diese Spur genauestens verfolgen.
Und das hast
dass es
gemacht.
Da auch noch geheimdienstliche Interventionen gegeben hat des damaligen Staatsschutzchefs Dr. Hans Langemann, der die ersten Recherchen über den mutmaßlichen Alleintäter sofort rausposaunt hat an Journalisten von Quick und Bild am Sonntag, die dann nach Donaueschingen gefahren sind, die ganze Jugendszene, das ganze Umfeld von Gundolf Köhler aufgestöbert haben. Und die dann zu allem Überfluss, als sie ihre Bildchen zusammen hatten für ihre große Story in der nächsten Woche und und in der nächsten Zeitungsausgabe, dann den Namen des tatverdächtigen Bombenlegers am Abend des 27. September an die Nachrichtenagenturen gegeben haben, sodass wirklich jeder, der irgendetwas mit dem Oktoberfest-Attentat als Mitwisser, als möglicherweise Unterstützer, Mittäter zu tun hatte, gewarnt war und die Spurenvernichtung sozusagen einsetzen konnte. Das war natürlich also schon ein gewaltiger Skandal. Es hat ja auch damals intern, aber es ist nicht in die Öffentlichkeit gedrungen, der damalige Generalbundesanwalt in Karlsruhe hat getobt über diesen Ermittlungsverrat, von dem er nicht wusste, wer ihn begangen hatte. Aber das war der Aufseher des Bayerischen Verfassungsschutzes im Bayerischen Innenministerium, Dr. Hans Langemann, der da Schadensbegrenzung für seinen obersten Chef betrieben hat. Denn die Spuren ins rechtsextreme Lager, die verliefen im Sande.
Warum dich das Thema aber nie losgelassen hat und du weitergebohrt hast und es für dich und deine Familie auch gefährlich geworden ist, und darüber sogar ein Kinofilm entstanden ist, darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Ulrich Chaussy bei mir zu Gast. Ulrich Chaussys Bücher über das Oktoberfest-Attentat oder den Obersalzberg basieren auf wegweisenden Recherchen. Er ist für seine Arbeit als investigativer Journalist mit vielen Preisen ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Publizistikpreis der Landeshauptstadt München, dem Leuchtturmpreis der Bayerischen Verfassungsmedaille in Silber und dem Bundesverdienstkreuz. Ich weiß, du bist ein bescheidener Kollege, Ulrich. Dieses alles wohl verdient. Und wir haben gerade vor der Musik darüber gesprochen, die Oktoberfest-Attentatsrecherchen haben dich nie mehr losgelassen und du warst da wegweisend, weil es genau da auch eine gefährliche Recherche geworden ist.
Naja, das würde ich nicht so in den Vordergrund stellen. Denn als ich anfing, hat niemand über das Oktoberfest noch geredet im Jahr 1983. Und ich konnte im Unterschied zu den Recherchen damals im Umfeld der Wehrsportgruppe Junge Front, als ich angefangen habe, ganz unbehelligt recherchieren. Also diese Arbeit war eine stille Arbeit. Und das Einzige, was mir sozusagen ja ein bisschen Angst gemacht hat, war, als ich auf diese Zusammenhänge gestoßen bin, dass da immerhin also ein Geheimdienstaufseher seine Finger drin hatte und die Ermittlungen ganz gezielt und zynisch sabotiert hat. Und dieser Dr. Hans Langemann, der dann über eine andere Geschichte gestolpert ist und in der Zeit, in der ich anfing, wirklich intensiv an dem Thema Oktoberfestattentat zu arbeiten, als der dann entlassen worden ist, sind ja auch Papiere, die er über das Oktoberfestattentat geführt hat, an die Öffentlichkeit gekommen. Naja, man musste sie sich whistleblower-mäßig beschaffen. Da habe ich damals schon mich immer wieder umgedreht und geguckt, wenn man sich darum kümmert, was ein Geheimdienstmann für schräge Sachen macht, muss man sich nicht wundern, wenn man selber auch in einen gefährlichen Bereich kommt. Diese Akten, die hatte ich dann auch mehrfach kopiert, an verschiedenen Orten untergebracht. Ich hatte also, das muss ich wirklich deutlich sagen, ich hatte nicht Angst vor den Neonazis, die damals ja von diesen ganzen Recherchen nichts mitbekommen haben, sondern diese Schiene war bedrohlich, habe ich als bedrohlich empfunden, sagen wir es mal so. Und als dann dieses erste Buch Oktoberfest, ein Attentat 1985 veröffentlicht worden ist, da habe ich jetzt gedacht, was wird jetzt die Bundesanwaltschaft machen? Und die haben sich sehr schlau verhalten. Die haben sich nach der Karl-Valentinschen Devise verhalten, das tun wir gar nicht erst ignorieren. Und es hat damals wirklich keine Debatte gegeben. Und richtig losgegangen ist es erst, als der Filmemacher Daniel Harrich und seine Eltern Walter und Dina Harrich auf mich aufmerksam geworden sind, im Zusammenhang mit einer anderen Dokumentation, filmischen Dokumentation über das Oktoberfestattentat, und ich damals so partiell wieder angefangen hatte, das Thema zu bearbeiten und auf die Idee gekommen bin, es war damals die Zeit, als der DNA-Beweis in der polizeilichen Ermittlungsarbeit, aber auch als gerichtsfest angesehen worden ist, Ende der 90er Jahre, da kam ich auf die Idee, im Zusammenhang mit dieser Dokumentation, an der ich da mitgearbeitet habe, die damalige Generalbundesanwältin Harms zu bitten, wir möchten gerne in der Asservatenkammer drehen, in der die Tatortasservate des Oktoberfestattentats sich befinden. Und ich würde anregen, dass man bestimmte Tatortasservate, wie zum Beispiel eine nicht zuordnbare, abgerissene menschliche Hand, dass man die doch bitte untersuchen solle, auch Zigarettenkippen mit Speichelanhaftungen aus dem Auto des mutmaßlichen Alleintäters Gundolf Köhler. Man sollte doch mal den Versuch machen, wie das in anderen Cold Cases geschieht, zu gucken, ob man da nicht einen Ansatz hat.
Da musste der Journalist aber dann erst das inspirieren sozusagen.
Ja, das war ja sozusagen nur die Absicht. Und dann kam aus Karlsruhe nach Wochen dröhnenden Schweigens ein kleiner fünfzeiliger Brief, dass man sämtliche Tatortasservate des Oktoberfestattentates zwischenzeitlich, wurde kein konkreter Zeitpunkt genannt, zwischenzeitlich vernichtet worden sein.
Unglaublich.
13 Also 12 Menschen starben mit der Attentäter auch, 13. 200 Menschen verletzt, davon 60 schwer verletzt.
Und das bedeutet was, wie wir jetzt immer
und
noch
also wissen. Es ist zumindest schon mal ein 12-faches Mordverbrechen und Mord verjährt nicht. Es war komplett illegal, was da geschehen war. Und das hat mir zumindest erstmal schon in der Auseinandersetzung mit der Bundesanwaltschaft die Chance eröffnet, dass ich vorfristig vor dieser 30-jährigen Archivfrist konnte ich in Koblenz, das musst du dir vorstellen, die Akten des Oktoberfestattentats waren nicht mehr bei der Ermittlungsbehörde, die waren schon für die geschichtliche Forschung später einmal ans Bundesarchiv in Koblenz abgegeben worden. Und da konnte ich die einsehen. Daraus ergab sich, es gibt noch sehr viel mehr Akten, deren Existenz mir zunächst geleugnet wurde vom Landeskriminalamt in München. Aber ich und der Anwalt der Opfer und ich wussten von dem Zeitpunkt an, da gibt's eh noch mehr. Naja, und dann dieser ganze Komplex machte die Filmfamilie Harrig aufmerksam auf mich. Und wir haben uns zusammen die Köpfe zusammengesteckt. Erst sollte eigentlich ein Dokudrama entstehen, also noch eine mehr dokumentarische Geschichte. Da war aber dieser andere ARD-Film vorher entstanden unter meiner Mitwirkung. Und so kam die Idee auf, die Daniel Harrig und unser Redakteur Arte BR, Jochen Kölsch, also in die Runde gebracht haben, machen wir doch einen Spielfilm daraus. Mhm. Die Geschichte von einem, der dauernd gegen Wände rennt und versucht, dieses schwierige Geschehen da Licht ins Dunkel zu bringen. Und das wurde der Film Der blinde Fleck, von dem ich meinte, das wäre das Ende dieser Geschichte, ums Oktoberfestattentat in so einen Schlussstein, so irgendwie nach Beckett scheitern, besser scheitern und so. Und dann ging ein unglaublicher Sturm von Hinweisen los, der...
Durch den Spielfilm dann?
Durch den Spielfilm, ja.
Also nicht mehr, durch den Dokumentarfilm, mehr durch den Spielfilm.
Ja, auch mehr als ich durch die Hörfunkfeatures, durch die Bücher... Die ich ja immer wieder aktualisiert habe zum Oktoberfestattentat, je erlebt hatte. Und es ergab sich die Möglichkeit. Und so hat ja dann Werner Dietrich mit den gesammelten Hinweisen doch eine Wiederaufnahme des Verfahrens nach 32 Jahren Stillstand erwirken können. Und es ist also dann im 2013 haben wir den blinden Fleck, diesen Film gemacht. Und 2014, ich glaube im Dezember, hat Generalbundesanwalt Harald Range die Ermittlungen wieder aufleben lassen.
Also vor 10 Jahren erst.
Mhm. Ja. Und die gingen dann doppelt so lange wie die ursprünglichen Ermittlungen und haben wenigstens an einem Punkt etwas erbracht. Ich habe das zwar 1985 schon geschrieben, dass der Gundolf Köhler nicht aus persönlicher Verzweiflung einen Suizid da begangen hat, sondern dass es ein rechtsextremer Terroranschlag war. Das aber ist jetzt auch amtliche Meinung. Das hat den Zugriff der noch überlebenden Opfer auf die Opferfonds mit ermöglicht. Mhm. Und damit ist etwas bezweckt worden. Das ist wirklich sinnvoll. Tragisch und traurig und für mich irgendwie ganz, ganz schlimm ist eigentlich, als die Opfer die Hilfe am dringendsten gebraucht hätten.
Haben sie keine bekommen.
Da haben sie keine gehabt. Kein Mensch hat sich für sie interessiert.
Wir hören jetzt nochmal in den Ausschnitt rein des hochdotierten Films. Zum Beispiel hat er den Friedensfilmpreis bekommen, Der blinde Fleck. Benno Fürmann spielt Ulrich
Schuster. Ja, ja, und
es fängt mit dem Anwalt
an. Zuerst hört man den Darsteller des Anwalts, ja.
Es gibt gleich zu Beginn eine Sexszene und die anschließende Erstürmung einer WG durch die Polizei. Es gibt besorgte Anwälte, perfide Staatsschutzbeamte und einen aufrechten Journalisten des Bayerischen Rundfunks namens Ulrich Chaussy.
Gundolf Köhler, ein 21-jähriger Bursche aus Donaueschingen, hat angeblich eine Bombe aus militärischem Sprengstoff gebaut. Ohne Hilfe. Ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Konnte durch alle Sicherheitsnetze hindurch das Attentat auf die Wiesen verüben?
Was glauben Sie denn, wie es gewesen ist?
Ich will Ihnen keine Vorträge halten. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild, wenn Sie wollen. Sie sind doch Journalist.
Und auf einmal war Ulrich Chaussy im Kino. Das war aber auch eine ungewöhnliche Ehrung. Ich würde jetzt nicht mal sagen deines Lebenswerkes, sondern deiner unglaublichen Recherchen, die, wie ich gerade vorhin gesagt habe, wegweisend waren und auch, ja, auch die Geschichte neu geschrieben haben, weil du nicht aufgegeben hast.
Ich finde, dass der Benno Fürmann, der meine Figur da spielt, das sehr, sehr gut verkörpert hat. Also auch diesen Zweifel und auch die Ungewissheit. Also das war ja nicht so, ich habe ja die Weisheit oder die Wahrheit nicht mit Löffeln gefressen, sondern man schabt irgendwo rum und kratzt dieses und jenes Teil zusammen. Und das ist wie so ein Riesenmosaik. Der Film, und das, glaube ich, hat auch die heftige Reaktion der Menschen, die was zum Oktoberfest-Attentat zu sagen hatten, noch mal besonders provoziert, geht ja mit einem offenen Ende aus. Er geht aus damit, dass der NSU, die Selbstauflösung des NSU passiert. Ja? Und es ist nicht so, dass wir im blinden Fleck, und das könnte ich auch nicht und könnte ich auch nicht verantworten, sagen, so ist es gewesen. Also im Grunde genommen ist es unaufgeklärt geblieben, das Oktoberfest-Attentat. Man ist der Wahrheit ein Stück näher gerückt. Aber es
immer,
ist...
Immerhin.
Ja, ich hoffe es jedenfalls. Aber es ist dieser offene Schluss gewesen, wo die Leute nicht aus dem Kino raus oder der Fernsehaufführung gesagt haben, naja, der weiß ja eh, wie es gewesen ist, und dann war es die oder jene Gruppierung oder so. Nein, der Schluss war offen und da haben die Leute gedacht, naja, da kann ich ja vielleicht dann noch das unterbringen und beitragen, was ich gesehen oder gehört oder durch ein Dokument in Erfahrung gebracht habe. Ja, ja.
Jetzt müssen wir aber auch sagen, all deine Recherchen und wie man im Film gesehen hat, war manches nicht ungefährlich, hätten nie so funktioniert, weil du hast es ja nicht nur im Bayerischen Rundfunk recherchiert, sondern auch in deiner Freizeit, wenn deine Familie nicht so hinter all diesen Dingen gestanden wäre. Das, glaube ich, kommt in dem Film auch manchmal raus.
Naja, die Darstellung sozusagen dieser privaten Verarbeitung, die ist ja, zeigt ja also eben auch schon das Konflikthafte, dass so jemand, meine Frau hat es oft so charakterisiert, ach, du bist jetzt wieder geistig verreist. Das ist nicht so eine einfache Geschichte. Und ich finde, wenn man sich da nicht einigermaßen beim Riemen reißt und sich auch nochmal sagt, dass man aus was anderem besteht als aus seinem Beruf, dann kann sowas gefährlich werden für eine Familie, für eine Beziehung. Und das ist es aber nicht geworden.
Wie schön. Wir spielen jetzt Berchtesgadener Musik und dann müssen wir schnell noch, um 12 Uhr ist unser Ratsch nämlich zu Ende, müssen wir schnell noch, nein, nicht schnell, in aller Ruhe über das andere Lebensthema reden, Obersalzburg. Und dadurch hat sich die Geschichte, die faszinierende Geschichte über Arthur Eichengrün ergeben. Wir haben Ende der letzten Stunde, Ulrich Chaussy, auch über deine Recherche über den Obersalzberg, diesen Ort, diesen idyllischen Ort, der dann der Ort des Führers geworden ist, gesprochen. Das fing auch mit einer kleinen Recherche an und ist auch ein Lebensthema geworden.
Ja, die Zeitzeugen, die ich da noch kennenlernen durfte, und das war wirklich ein großes Glück. Es ist ja so, man redet jetzt viel darüber, dass sich das Fenster der Zeitzeugenschaft endgültig schließt. Und damals schon gab es nicht mehr so wahnsinnig viele, Also das Gros derer, die ich da befragen konnte, war von 70 aufwärts bis über die 90, also die ehemaligen Bewohner des Dorfes. Ich möchte da ganz besonders nennen Johanna Stangassinger, eine damals junge Bauernstochter. Ich möchte nennen Dr. Johannes Baumann, der letzte Kurat der Obersalzberger Kirche. Den Johannes Baumann lernte ich zum Beispiel 88, glaube ich, kennen und 89, glaube ich, ist er dann verstorben. Und das ist sehr, sehr eindrücklich gewesen, was diese beiden zu berichten hatten. Und eben unter anderem hat Johanna Stangassinger von dem Leben vor der Hitlerzeit geschwärmt und dass sie da so eine ganz besondere Nachbarsfamilie hatten. Eine jüdische Familie am Obersalzberg, habe ich erst mal gestutzt. Also. Und dann hat sie eben auch was so erzählt, beiläufig, Johanna Stangassinger, wir werden es ja gleich hören, ist eine wunderbare Erzählerin, aber ich gebe durchaus zu, dass ich manche ihrer Schilderungen mit ungläubigem Staunen oder Misstrauen verfolgt habe. Etwa als sie mir auch mal erzählt hat, ja, der Dr. Eichengrün von dieser jüdischen Familie, ja, der hat was mit dem Aspirin zu tun gehabt und mit dem Zeppelin und so. Und naja, also dachte ich, bisschen Fille. Ja? Aber es sollte sich anders erweisen. Ja?
Jetzt hören wir mal einen kurzen O-Ton von dieser Johanna Stangassinger, wo du bestimmt damals noch mit dem Tonbandgerät bei ihr warst und versucht hast, mit ihr das zu machen, was wir gerade machen, zu ratschen.
Das war die Familie Eichengrün. Die hatten im Mitterwurf gewohnt. Das waren Geldleute. Es war nur der Sommersitz, den hat mein Vater dann immer geschaut, dass alles in Ordnung ist für den Winter, weil die sind nur im Sommer gekommen. Wir haben viel gespielt mit den Kindern.
Was für ein schönes Bayerisch von der Johanna Stangassinger, eine schöne Stimme.
Ja.
Und die hast du interviewt über eine Familie, wie du schon gesagt hast, du hast jemanden gefunden, den du gar nicht gesucht hast, über die Familie Eichengrün, von der noch nie vorher jemand gehört hat.
Ja, insbesondere ist ja schon mal ein bisschen ungewöhnlich, ein Erfinder, ein Fabrikant aus Berlin, der dort also aufscheint und die Kinder sind, wie auch die Eltern, in diesem Dorfleben vollständig integriert. Ich kriegte also zunehmend raus, dass die von 1915 an hatten sie dort das Haus Mitterwurf, die Frau
Schöne
Stangassinger.
Fotos auch im Buch.
Ja, die Frau Stangassinger war aus dem Oberwurflehen, also dem benachbarten Haus. Und bei den Eichengrüns trafen die sich immer, also die haben wunderbare Kindergeburtstage ausgerichtet und übrigens in einer schweren Zeit des Hungers. 1916, 17 hat die damalige...
Also der Erste Weltkrieg war
ja,
da?
Ja, hat also beispielsweise die Madeleine Eichengrün oder Lonne genannt, eine
zweite
gebürtige Holländerin, die zweite Ehefrau, zum Beispiel aus Holland also mehrere Sack Reis organisiert und dann gab es mit der Milch von den Bauern und dem Reis, den die da besorgt hat, gab es also Milchreis für die ganze Kinderschar von Obersalzberg.
Und das ist sogar fotografiert worden, wobei Fotografie ja damals was ganz Kostbares und Besonderes war. Und da ist so eine Alltagssituation auch in deinem Buch drin, wo die Kinder da sitzen und Milchreis löffeln. Und Johanna Stangassinger erinnert ja auch an diese schönen Geburtstage. Da haben wir nochmal einen O-Ton von dir.
Da ist jedes Obersalzberger Kind eingeladen worden. Da hat es Kakao gegeben, Wurstbrote und dann Süßigkeiten, Schokolade und Kuchen. Und jeder hat ein Paket gekriegt, jedes Kind. Und es war unser schönstes Fest, wenn wir bei Eichengrüns eingeladen waren. Und da hat kein Mensch mehr gesagt, also Juden. Das war auch ein Mensch wie wir auch.
Johanna Stangassinger.
Ja, ich bin dann diesen Nachhinweisen von Johanna Schangassinger in der späteren Recherche nachgegangen. Zum Beispiel habe ich geguckt, ja, Aspirin. Wer steht denn da im Brockhaus? Da steht nichts von Eichengrün. Steht ein Heinrich Dreser drin, der das in den Medikamentenschatz eingeführt habe. Dann habe ich halt gedacht, ich muss da ein bisschen weitergehen. Ich versuche mal, was kann ich rausfinden? Ich habe mit einer frühen bundesweiten Telefonbuchrecherche tatsächlich noch einen Eichengrün, einen Ernst Eichengrün in Königswinter gefunden. Und das ist tatsächlich einer der Enkel, aber aus der ersten Ehe, der wiederum wusste nichts vom Obersalzberg, weil seine Mutter war die erste Ehefrau Eichengrüns und die hat diese Phase gar nicht mitbekommen. Ich bin in ein familiäres Kosmos oder man kann auch sagen Chaos da eingedrungen. Und dann natürlich hat mich auch interessiert, nicht nur dieses Familiäre, sondern auch, was da über seine Berufslaufbahn zu erfahren war. Denn eines war klar, bei der Firma, die Aspirin entwickelt hat, bei der Bayer AG, ist er gewesen. Der große Organisator des Bayer-Konzerns, später der IG Farben, Karl Duisberg persönlich, hat diesen jungen Chemiker, der über eine Kokainverbindung promoviert hatte. Kokain als Betäubungsmittel in der Augenheilkunde ist von Sigmund Freud, von keinem anderen, propagiert und entdeckt worden.
Heute unvorstellbar.
Jedenfalls war klar, ja, der Eichengrün war da bei der Bayer AG. Und er war auch in dieser Aspirin-Zeit, als das entwickelt worden ist, bei der Bayer AG. Und beim Eindringen in diesen Stoff ist dann, das ist nicht meine Entdeckung gewesen, sondern ein schottischer Pharmaziegeschichtler, Professor Walter Sneeder, hat entdeckt, dass Eichengrün sehr, sehr spät, als er nämlich im Verfolge der Diskriminierung der deutschen Juden seine Fabrik, die er nach Bayer begründet hat, schon verloren hatte, ist er am Ende nach Theresienstadt deportiert worden. Dort hat er das einzige Interview seines Lebens gegeben und als der Interviewer, der ihn ausgefragt hatte, selber dann schon nach Auschwitz deportiert und ermordet worden ist, der Philipp Manes.
Auch eine Geschichte, die man gar nicht kennt, dass da einer im KZ die Mithäftlinge interviewt hat und dokumentiert hat, wer da überhaupt an, in Anführungsstrichen, Prominenz ist.
Ja, der hat einfach den Gegenbeweis erbringen wollen und er hat ihn erbracht, dass dort nicht der, wie die Nazis gesehen haben, der jüdische Abschaum, sondern dass dort eine Elite versammelt war. Jedenfalls Philipp Manes, dieser Mann, der Eichengrün da auch etwas im Angesicht der Todesbedrohung, die man ja unter der man ja sowieso lebt im KZ, zum Auspacken irgendwie veranlasst hat, als der weg war, dann schreibt Arthur Eichengrün seine Zeit bei Bayer nieder. Da hat er zuerst ein weltweit verwendetes, mehrere Jahrzehnte sehr erfolgreiches Antigonorrhoikum, also gegen den Tripper, entwickelt, Protagol. Das hat ihn mit den Tantiemen für dieses Mittel zu einem sehr reichen Mann gemacht.
Und berühmt zu seiner Zeit.
Und dann kam die Entwicklung von Aspirin, die, so wie Eichengrün sie detailliert schildert, habe ich allen Anlass zu glauben, dass sie genau so abgelaufen ist und nicht so, wie es vom Bayer-Konzern etwa ab 1934, als Eichengrün sich nun überhaupt nicht wehren konnte, überhaupt erst mal in Umlauf gebracht worden ist. Aspirin hat jahrzehntelang ohne Autorennamen, also ohne Erfindernamen, existiert und ist auf den Markt eingeführt worden. Das hat mit dem damaligen Patentrecht zu tun gehabt. Der Prozess, also die Acetylsalicylsäure, war schon vor Eichengrün und seinem Mitarbeiter Heinrich Hoffmann synthetisiert worden, ohne den Kontext, also die medizinische Wirkung zu kennen. Aber auf die kam es nicht an, sondern es wurden immer nur Patente erteilt auf Verfahren, einen Stoff herzustellen. Mhm. Und so hat Bayer Aspirin als Warenzeichen in die Warenzeichenrolle eintragen lassen, aber hat in Deutschland gar kein Patent bekommen. In Amerika war es anders. Und erst als der Eichengrün 1944/45 in Theresienstadt saß und eigentlich fast damit rechnen musste, werde ich das überhaupt überleben, dachte er möchte diese Geschichte wirklich detailliert schildern. Und vielleicht wird sie gefunden. Gott sei Dank, Professor Walter Snieder hat das gefunden. Und ich muss sagen, dass die Recherche, die ich daraufhin angesetzt habe, für mich ergibt, dass es längst fällig ist, dass die Bayer AG endlich die entscheidende Rolle Eichengrüns bei der Markteinführung des Aspirins würdigt und anerkennt. Sie waren kurz davor, das zu tun. Denn Eichengrün hat also glücklicherweise das KZ Theresienstadt überlebt. Und er hat dann diesen im KZ geschriebenen Aufsatz noch publizieren können. Und er hat sich bei Bayer beschwert. Und dann ist bei Bayer ein Antwortbrief verfasst worden, in dem man sozusagen Eichengrün anbieten wollte, dass man in Zukunft seine Rolle bei der Aspirinentwicklung anerkennt. Und zwar schrieb man also, so liegen also die Dinge, der Brief ist sehr lang geworden und man ist so klug wie zuvor, nur hoffen wir, dass Sie, verehrter Herr Dr. Eichengrün, dafür Verständnis haben werden, dass es uns rechtens erschien, Dr. Felix Hoffmann als Erfinder anzusehen. Es wird also, nachdem Sie uns in Ihrem Brief vom 7.6.1948 Ihren Anteil an der Herstellung genau geschildert haben, wohl richtiger sein, bei weiteren Anfragen die Auskunft zu erteilen, Aspirin, chemische Darstellung durch Felix Hoffmann auf Anregung von Dr. Eichengrün. Nur diesen Brief hat Eichengrün nie bekommen,
oh,
sondern den fand ich mit einem beigehefteten Vermerk, dieser Brief darf nicht an Eichengrün abgehen, da es im Hinblick auf den letzten Satz seines Briefes, also Eichengrüns Briefes vom 7. Juni 1948, nicht auszuschließen ist, dass er oder irgendwelche Organisationen möglicherweise mit Ansprüchen kommen. Hier muss man auch den geschichtlichen Kontext wissen. IG Farben, es gab einen Nachfolgeprozess des Hauptkriegsverbrecherprozesses, auch gegen IG Farben. Die führenden Manager von IG Farben, die vor allem diese Fabrik Monowitz neben Auschwitz betrieben, ja, waren auf der Anklagebank. Und man hat natürlich Schiss gehabt, dass ein jüdischer Überlebender in dieser Situation dann tatsächlich Ansprüche anmelden könnte. Ich glaube, Eichengrün hat es nicht vorgehabt und es wäre auch unmöglich gewesen, denn patentierbar ist es ja nicht gewesen.
Aber es war nicht nur Aspirin. Ohne die Erfindungen des Dr. Arthur Eichengrün wäre nie ein Zeppelin geflogen. Er hat das brennbare Zelluloid-Verfahren entwickelt.
Unbrennbar.
Unbrennbar. Ja, es war vorher hat es leicht gebrannt, die Filme, unbrennbar. Er hat eine eigene Firma gehabt, Zelon, die auch völlig in der Versenkung verschwunden ist. Er hat erfunden, Patente gehabt. Er war Zelon-Spannlack, genau, die für die stoffbespannten Flugzeuge, Zeppeline. Er war eine schillernde Persönlichkeit auf dem Titelbild deines faszinierenden Buches, wo auch deine Recherche drin ist und dann wirklich ein Fächer aufgeht an Informationen, interessanten Dingen, wie Dr. Eichengrün unser Leben im Nachhinein beeinflusst hat, sieht man ihn als Chemiker ganz elegant gekleidet. In dem Buch sieht man ihn mit Lederhosen und Janker, wie er auf Berge steigt, wie er im Obersalzberg in seinem wunderschönen Haus lebt. Dieses Obersalzberg gibt es nicht mehr, das Haus gibt es nicht mehr. Da hat sich dann die SS-Elite um Adolf Hitler breit gemacht. Und obwohl Eichengrün auch noch ein Nachbar Görings war, ist er eigentlich, er hat es Gott sei Dank überlebt, in der Versenkung verschwunden. Und du hast ihm mit deinem Buch und deinen Recherchen nicht nur ein Denkmal gesetzt, sondern wieder öffentlich gemacht. Einen großartigen Erfinder, eine wichtige Persönlichkeit. Das Buch heißt Arthur Eichengrün, der Mann, der alles erfinden konnte, nur nicht sich selbst. Wie kam es schnell, bevor unser Ratsch zu Ende ist, Ulrich Chaussy, zu diesem Titel?
Er ist von den Nazis nur noch unter einem Gesichtspunkt gesehen worden, dass er Jude ist. Ihm selbst war seine jüdische Identität, die er nicht verleugnet hat, aber eigentlich nicht zentral wichtig. Und er hat, wie gesagt, alle möglichen Dinge des Alltags und der Technik und der Chemie erfunden. Aber dass er eine Identität hätte etablieren können, in der er als Jude einfach als Mensch wie ein anderer auch so, wie es übrigens die Frau Stangassinger, die einfache Bauernfrau aus Obersalzberg, mit gleichen Rechten und gleichen Fähigkeiten angesehen wird und danach bewertet wird, das konnte ihm nicht gelingen, denn da war der Rassenwahn der Nationalsozialisten davor. Und das ist das, die wirkliche Tragik. Jemand, der sich mit diesem Land unglaublich identifiziert hat, der für dieses Land sehr, sehr viel geleistet hat, ja, der muss dann merken, ich bin nicht Deutscher im Verständnis dieser Menschen, sondern für die bin ich nur Jude. Und das konnte er eigentlich, er konnte das nicht, gar nicht fassen. Und er hat deswegen auch anders als seine Kinder die Bedrohung nicht begriffen.
Mhm. Begreifen wollen können.
Begreifen wollen können, irgend so eine Mischung aus allem. Und deswegen hat er diese Erfindung nicht gemacht, also nicht machen können.
Ne? Ein faszinierendes Buch, auch die Recherche, auch die Quellenangaben, die Fotos, ein Stück Zeitgeschichte von Ulrich Chaussy, vom Aspirin bis Zeppelin, die Biografie eines großen Wissenschaftlers und Erfinders, Arthur Eichengrün, der Mann, der alles erfinden konnte, nur nicht sich selbst, eben im Herder Verlag erschienen. Unser Ratsch ist leider schon zu Ende, wir hätten noch so viele schöne O-Töne. Du kommst einfach mal wieder, es gibt noch so viel zu erzählen. Ich danke dir, dass du gekommen bist, Ulrich Chaussy, und du bist mir nicht nur als Journalist, Kollege und Buchautor ein Vorbild. Vielen herzlichen Dank.
Danke für die Einladung, es war sehr schön.